Postels Stimmen, der SMMP-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SMMP-Podcasts Postels Stimmen. Heute eine Folge, die ganz im Zeichen von Frieden und Versöhnung stehen. Und zwar, wenn wir unseren Augenmerk einmal in die Normandie lenken wollen. Da, wo auch der Ordensursprung der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel liegt. Schwester Teresita Maria, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, gerne.
Eben in diesem großen Feld der Normandie bist du 2011 gelandet, für 4 Jahre lang, und hast versucht, Frieden zu stiften, Frieden zu geben und Frieden aufzubauen.
Genau.
Du hast auch beim Aufbau vom Maison de la Paix, habe ich es richtig ausgesprochen?
Maison de la Paix.
Paix, okay. Geholfen, und heute möchte ich gerne darüber mit dir sprechen. Wie kam es damals? Wer stand vor dir und sagte, möchtest du da nicht vielleicht hin?
Das war meine damalige Generalobrin tatsächlich, Schwester Aloysia. Die Initiative hat der damalige Bischof der Diözese, Coutances-Avranches, gegeben, weil in dem Ort Saint-Mère-Église, der zu dem Département La Manche und zur Diözese Coutances-Avranches gehört, praktisch bis heute eine Art Kriegstourismus herrscht, möchte ich mal sagen. Das ist tatsächlich das erste auf französischem Festland befreite Dorf der Alliierten am 6. Juni 1944. Da sind 14.000 Fallschirmjäger gelandet und in der Nacht und am frühen Morgen dann die Schiffe der Alliierten. Und das wird bis heute sehr zelebriert und immer noch ein wenig die Amerikaner als die Heroes und die Deutschen als die Aggressoren. Und da hatte der Bischof zusammen auch mit der französischen Ordensobernkonferenz, COREF, die Idee, wir müssen hier irgendwas machen, lass uns ein Friedenszentrum bauen, irgendeine Initiative, die so einen Gegenpart stellt zu diesem Kriegstourismus. Und da kam die Idee, ein Haus zu gründen mit Ordensschwestern aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Ordensgemeinschaften. Ist ja eigentlich eine brillante Idee, fand ich. Und zwar sollte es sein, natürlich eine Französin, eine Amerikanerin als Repräsentantin des Befreiers und eine Deutsche als Repräsentantin des Aggressors tatsächlich. Und da wir aus genau dieser Gegend stammen, unser Orden, du hast es eben gesagt, wir sind in Cherbourg, in der großen Hafenstadt dieses Departements, gegründet worden, kannte der Bischof unsere Schwestern, die französischen Schwestern sind bis heute da, und sagte, von denen kann ich mir eine deutsche Schwester vorstellen. Und dann fragte Schwester Luisa mich, ich war damals in Heiligenstadt, Schulleiterin, fühlte mich pudelwohl da, ob ich mir vorstellen könnte, eventuell nach Frankreich zu gehen für einige Jahre und da mitzuleben. Wie sie jetzt auf mich kam, keine Ahnung, weiß ich nicht, hat sie mir auch nicht verraten. Und dann hatte ich eine Woche Zeit zu überlegen und zu beten, und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ist eine neue Herausforderung, eine spannende Herausforderung tatsächlich. Ich musste mein Schulfranzösisch hervorkramen aus den hintersten Winkeln meines Gehirns. Und es war eine richtig spannende Zeit. Nicht immer einfach, aber spannend und sehr lehrreich.
Was hat dich bewegt, da wirklich hinzugehen? Also außer jetzt dieser Herausforderung und sich vielleicht dieser Herausforderung zu stellen?
Vielleicht auch die Lust, nochmal was Neues zu beginnen, die Neugier, was Neues zu machen. Und dann sicher auch so dieses Engagement für Frieden und Versöhnung, das fand ich einfach spannend, ne, was man da auch so ganz konkret machen kann. Wir sagen immer, ja, wir beten für den Frieden, das ist bestimmt total gut, aber das alleine reicht nicht. Mhm. Ne, und so die Chance zu bekommen, wirklich so Friedensinitiativen, Friedensprojekte zu entwickeln, mit anderen zusammen so etwas Neues zu beginnen, fand ich spannend und hatte ich wirklich auch Lust drauf.
Aber du sagtest ja auch gerade, wir Deutschen waren da eher so das Team der Aggressoren, also du als Repräsentantin von einem vielleicht nicht so gut gesehenen Volk. Und das begegnete dir wahrscheinlich ja auch. Also man hat wahrscheinlich dich nicht mit einem Jubelschrei empfangen, oder?
Ja, das begegnete mir tatsächlich öfter. Was mich zunächst auch wirklich überrascht hat, denn man ist es ja eigentlich nicht gewöhnt, als Deutsche so missachtet zu werden in dem Umfeld. Ich hatte schon mal vor meiner klösterlichen Zeit mit dem Maximilian Kolbeberg ehemalige KZ-Häftlinge besucht. Und das ist klar, dass die auf Deutsch nicht gut zu sprechen waren. Das ist logisch. Aber ich bin auch vor meinem Ordenseintritt viel gereist und mir ist nie so eine Antipathie gegen Deutsche begegnet. Und jetzt so konkret, das zu spüren, hat mich zunächst schon überrascht. So als Beispiel meine erste, ich war im Oktober angekommen, im Dezember, kurz vor Weihnachten, dachte ich, ja so als katholisch sozialisiertes Kind, geh mal beichten vor Weihnachten, komme da rein, sitzt da ein älterer Pater, Zisterzienser oder Trappist, wie sie in Frankreich heißen. Ich stelle mich vor, guten Tag, Schwester Theresita Maria, ich wohne jetzt hier, ich bin aus Deutschland. Seine Reaktion, die Deutschen haben meinen Vater deportiert und ermordet. Kann ich ja persönlich kann es früher, ich bin lange nach dem Krieg geboren, ne? Aber direkt so, und solche Beispiele gab es eben öfter, ne? Die Deutschen haben das gemacht oder so in der Art, das brauchen wir jetzt nicht wieder.
War dir das vor deiner Abreise bewusst oder hat dich das vielleicht dort kalt getroffen? Also als man dir sagte, ne, könntest du dir das vorstellen, überwog da die Vorfreude und du hast gar nicht ahnen können, was dir dort vielleicht begegnet?
Nee, also das habe ich mir tatsächlich nicht so vorgestellt. Also die Vorfreude überwog. Natürlich auch ein bisschen der Abschiedsschmerz, weil ich auch gerne in meiner Schule war, in Heiligenstadt gelebt habe. Was auch sehr spannend für mich als Westlerin war, in ehemaligen Ostdeutschland zu leben und nochmal ganz andere Erfahrungen zu machen, auch viel von den Kollegen zu lernen, die also auch ja in Grenznähe zur Bundesrepublik lebten. Heiligenstadt ist 30 Kilometer von Göttingen entfernt. Ja. Das war auch spannend und da war natürlich auch Abschiedsschmerz, aber auch eine große Vorfreude auf das Neue. Und das hat mich dann ab und zu wirklich so kalt erwischt, diese Antipathien oder diese immer noch lebendigen Vorurteile oder Ablehnung der Deutschen.
Hat das im Laufe der Zeit abgenommen? Also hast du irgendwann dort deinen Platz finden können und deine Anerkennung finden können?
Ja, doch, tatsächlich. Also ich habe oft gespürt, so die Person Theresita, das ist okay. Nur die Tatsache, dass sie deutsch ist, stört ein bisschen. Es war so vielleicht nach 2,5 Jahren ungefähr, hatte eine meiner Mitschwestern, eine Französin, Besuch für ein paar Tage von ihrem Neffen mit Frau und 2 Kindern. Und dann kam ein alter Bauer aus dem Dorf, das ist eine Gegend, wo sehr viele Apfelbäume sind und sehr viel Cidre und Calvados gemacht wird. Und die privat brennen die dann den Calvados, diesen Apfelschnaps und machen Cidre. Und dann brachte er uns immer ein paar Flaschen, schenkte uns. Und dann kam er wieder rein, dieser Marcel, so hieß der, oder heißt der alte Bauer. Und dann unterhielt er sich im Flur. Ich stehe daneben mit dem Jean-Emmanuel, dem Neffen meiner Mitschwester, und sagte, wo ich neben stand, wissen Sie, das war ja nicht leicht, eine Deutsche hier bei uns zu haben. Aber mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt. Der meinte das gar nicht böse zu mir, ne? Ja. Der mochte mich, auch wenn ich schon mal nach Deutschland fuhr, drückte er mir eine Flasche Calvados in die Hand, hier und mit. Ganz freundlich, ne? Aber so, das fand ich spannend. Aber was ich auch erlebt habe, ist, dass so nach 2 Jahren oder so, die anfingen, auch viel Positives von Deutschen zu erzählen. Beispiel, was mich sehr berührt hat, eine mittlerweile natürlich auch alte Dame sagte, die Deutschen haben ja da bei uns gelebt, natürlich in der Besatzungszeit, und die kamen dann immer zu uns und forderten, brauchten Milch und Brot, um sich zu ernähren. Und dann kam ein junger deutscher Soldat, klopfte an die Tür und ich kam mit meinem Baby im Arm herunter die Treppe und er wollte Milch und sagte Baby. Ne, und die Frau war natürlich völlig schockiert und wollte das Baby nicht geben und da sagte er Baby und dann nahm er das Baby in den Arm, weil die Frau sich auch nicht widersetzen konnte. Und dann kam ihm Träne in die Augen und er sagte in gebrochenem Französisch, ich auch Baby zu Hause.
Oh.
Ne, das ist so menschlich. Ja. Ne? Und die erzählte das also sehr so berührt oder ergriffen. Ne? Da war also nichts von Hass, nichts von Aggression, sondern einfach auf einmal ein junger Mann, kein feindlicher Soldat, ein junger Mann, der traurig ist, weil seine junge Frau und sein Baby zu Hause sind und er ja. im Ausland kämpfen muss.
Ja.
Ne? Oder andere sagten, weißt du, wenn wir ehrlich sind, die Deutschen haben sich immer höflich verhalten. Gar nicht so wie die ersten Amerikaner, die gelandet sind, was ja oft auch natürlich entlassene Häftlinge waren, die freigekommen sind, wenn sie bei den Alliierten mitmachten, die dann auch die Frauen missbraucht haben zum Teil und angegriffen haben. Und die Deutschen haben sich eigentlich höflich verhalten. Ne, das fand ich dann schön, auch solche Dinge zu hören. Oder der Präsident vom Museum direkt am Utterbeach, der mittlerweile auch Bürgermeister ist in Saint-Marie-du-Mont, sagte bei meiner Verabschiedungsfeier, du hast mein Bild von den Deutschen verändert. Also das war so mit der schönste Satz, den ich so mitgenommen habe.
Das ist eine sehr, ja.
Ne, also das ist ein sehr, sehr reflektierter
ja.
Mann, kann man sagen. Aber dass er so sagt, hey, ich muss da irgendwas in meinem Kopf ändern, ist auch wichtig als Chef eines großen Museums. Du hast mein Bild von den Deutschen verändert. Ne, das,
ja.
Da dachte ich, wow, dann hat es sich doch gelohnt, da zu sein.
Definitiv. Wer weiß, was die vielleicht vorher für Gedanken hatten, wenn die jetzt für eine ja doch lange Zeit, 4 Jahre, da eine Deutsche bei sich quasi ja in den engeren Kreis lassen müssen.
Ja.
Also du warst ja jetzt nicht nur ein Besucher.
Nee, genau. Ich war da ja Mitbürgerin. Ja, ne,
da haben die mit Sicherheit ja auch genügend sich Gedanken, Vorurteile vielleicht gehabt und gemacht. Und ja, neben den ganzen persönlichen Erlebnissen zwischen mit Deutsch und Frankreich, hast du in deiner Zeit auch dort vielleicht erlebt, wie die Geschichte dort heute immer noch das Leben oder zu dieser Zeit geprägt hat? Ist dir, also sind da immer wieder mal Momente vielleicht aufgekommen, wo man merkt, boah, das ist jetzt immer noch so eine, ja, so eine Geschichte, die noch nachhängt?
Ja, das ist in der Gegend, also in der Gegend der Landungsstrände, das ist ja die nördliche Normandie im Norden und dann diese Halbinsel, wo wir gewohnt haben, dieser östliche Strand, der Utterbeach, wo wir waren, da ist das noch deutlicher zu spüren als in anderen Gegenden. Ne? Ich war oft in Paris, habe da bei Pax Christi mitgearbeitet, da war das völlig egal, aus welchem Land ich kam. Man hört ja, dass ich Ausländerin bin, ne, wenn ich Französisch spreche. Und da habe ich das nie gemerkt, aber an den Landungsstränden ist das schon noch so, auch weil es jedes Jahr sehr zelebriert wird, dieses Ereignis um die Landung. Ne? Also riesengroß. Normal kommen im Jahr so ungefähr 500.000 Touristen in unser Dorf nach Saint-Mère-Église, hauptsächlich um diese Jahresfeier. Und in den 10er Jahren, also 2014? Ja, oder 2024 war ja das 80 Jahre. Ja. Nicht Kriegsende, sondern Landung der Alliierten. Das wird dann ganz riesengroß gefeiert. Und es kommen jedes Jahr auch noch Veteranen. Es kommen sehr, sehr viele Soldaten zu den Feiern um den 6. Juni rum. Auch Veteranen, die natürlich immer älter werden, die sind ja jetzt ungefähr 99 Jahre alt. Natürlich, ne, wenn die vor 80 Jahren 19 waren oder 18 oder 20. Die dann auch zum Teil wirklich in den Rollstühlen angefahren werden, hauptsächlich amerikanische Veteranen. Das ist gut, um das zu feiern, aber es hält es ja auch ständig wach, dieses Bewusstsein, ne? Und dieses geschichtliche Ereignis. Und es sind natürlich auch so Geschäfte in San Miguelis mit Kriegssouveniren, mit echten Helmen, mit echtem Einschussloch und alles Mögliche. Und es ist immer eine große Militaria-Börse, wo also alle möglichen Kriegsdinge, Gegenstände, Souvenirs verkauft werden. Also dadurch wird so die Geschichte immer wieder lebendig gehalten, ne? Was vielleicht nicht nur positiv ist. Und es wird auch immer wieder diskutiert bei den Feiern. Seit einigen etlichen Jahren dürfen Deutsche teilnehmen, das schon, die natürlich nicht in Uniform kommen, sondern in Zivil dann. Vielleicht, um auch nicht erkannt zu werden. Aber ob die deutsche Flagge gezeigt werden darf, ob die deutsche Nationalhymne auch gespielt werden darf, neben den anderen, das ist immer noch ein strittiger Punkt, zum Beispiel. Ne? Also immer noch so ein bisschen wird das weiter so durchgetragen.
Ja, ich kann mich erinnern, ich war da ja auch schon einmal zu Besuch. Und als wir da reingefahren sind, da hingen über der Straße immer die, also kleine Flaggen immer so nebeneinander.
Ja,
und
genau,
da,
diese
Wimpel. Ich weiß nicht, ob du es mir erzählt hattest oder Schwester Theresia, dass seit einiger Zeit jetzt auch die deutsche Flagge da mit drin hing und dass das schon Seltenheitscharakter hat, dass das also nicht selbstverständlich ist.
Die 4 Jahre, die ich da gelebt habe, war das noch nicht.
Ja.
Und als ich 24 war, das wiederkam, um die Recherche für mein Buch da nochmal zu machen, da sah ich also mit großer Freude auch diesen deutschen Flaggenwimpel. Ja. Da war ich also total glücklich.
Ja.
Heimat.
Jetzt warst du ja da, um dieses Haus des Friedens aufzubauen. Ne? Welche Idee hattet ihr dahinter? Was wolltet ihr mit dem Projekt?
Also wir waren 3 Schwestern, 2 aus Frankreich und ich. Zwischendurch kam eine Amerikanerin, die ist aber nach einigen Monaten wieder gegangen. Dir war das alles zu europäisch klein und eng. Na gut. Und wir haben die Pfarrei, das Bistum und diese Ordensobernkonferenz haben ein Haus gekauft, direkt hinter der Kirche, 3 Meter entfernt, was zum Verkauf stand. Und tatsächlich hat die Bevölkerung das Maison de la Paix genannt, gar nicht wir. Wir haben uns Wochen an den Kopf zerbrochen, wie nennen wir jetzt unser Projekt, unser Haus? Und bumm, die Leute aus dem Dorf, San Miguelis hat 1600 Einwohner, das ist nicht wirklich groß, die Leute sprachen vom Maison de la Paix, vom Haus des Friedens. Das fanden wir schön.
Ja.
Und die Idee war wirklich in diesem Ort, wo eben so viele Menschen hinkommen, Jahr für Jahr, so ein spirituelles, geistliches Zentrum zu gründen, wo Frieden gelebt wird, wo man etwas von Frieden und Versöhnung spüren kann, wo man vielleicht auch ein Stück lernen kann, wie man Frieden und Versöhnung lebt. Und wo auch dann eine Präsenz ist von eben Ordensschwestern, eine Präsenz auch in der Pfarrkirche, die ist mit der meistbesuchte Ort im Dorf, weil da eine Attrappe des Fallschirmjägers am Kirchturm hängt, der damals tatsächlich an dem Kirchturm hängen geblieben ist bei der Landung. Weil er den Gewalt über seinen Fallschirm verloren hatte. Der war am Fuß verletzt worden, vielleicht durch einen rumfliegenden Granatsplitter, weiß man nicht so genau. Und das ist eben natürlich auch so eine Attraktion und ein Fotomotiv, ne? Klar. Und es gibt ein großes Museum von den Amerikanern, Airborne Museum, auf der anderen Seite des Kirchplatzes, was viel besucht ist. Und um eben diesen vielen Besuchern, den Touristen, auch ein anderes Angebot zu machen, als über Krieg und Kriegstourismus nachzudenken. Und das fand ich schon eine tolle Idee. Und an uns war es dann zu überlegen, wie verwirklichen wir das? Und wir haben ganz schnell auch eine Equipe um uns herum gesammelt von Freunden, von Freiwilligen, die mit uns so Ideen entwickelt haben, uns unterstützt haben und einfach so Friedensinitiativen anzubieten. Vor dem Haus war eine sehr baufällige große Scheune, das war ein ehemaliger Bauernhof auch. Und die wollten wir immer umbauen zu einem Friedenszentrum, ist uns in unserer Zeit nicht gelungen, aber mittlerweile ist das eine wunderbar, du hast es auch gesehen, wunderbar umgebaute Scheune, sie heißt immer noch Grange, heißt Scheune auf Französisch, Grange de la Paix, Friedensscheune. hat einen Eingang jetzt von der Straße aus, nicht nur vom Hof des Hauses. Und da werden jetzt so auch Touristen empfangen, da sind Konferenzen oder auch Spiele und Möglichkeiten, zur Stille, zum Nachdenken zu kommen und so.
Ja, ich war da. Ich fand diesen Raum der Stille oder diesen kleinen Ort, den man da drin nochmal extra begehen kann, fand ich faszinierend. Und definitiv, also ich bin mit dem Herrn ins Gespräch gekommen, bist du immer noch positiv in Erinnerung?
Ach ja.
Ja, wir sind direkt ins Gespräch gekommen, als er hörte, wir sind von SMMP da. Und es ist auf alle Fälle ein Besuch wert. Jetzt ist das ja das Haus des Friedens. Deswegen würde ich gerne einmal von dir wissen wollen, was bedeutet für dich Frieden? Oder wo würdest du Frieden ausmachen? Woran?
Das sind ja eigentlich zwei Fragen. Also es gibt ja eigentlich so diese Definition von negativem Frieden und positivem Frieden. Also negativer Frieden ist einfach die Abwesenheit von Krieg. Man würde sagen, wir leben hier in Frieden, weil hier in Deutschland ist kein Krieg.
Ja.
Und positiver Frieden heißt, es genügt nicht nur, keinen Krieg zu haben. Zum Frieden gehört auch Gerechtigkeit, dass zum Beispiel alle Menschen das haben, was sie zum Leben brauchen. Es müssen nicht alle in mega Wohlstand leben, aber dass sie alle genug zum Leben haben und gleiche Rechte und gleiche Chancen haben, vor allen Dingen auch gleiche Bildungschancen, was auch in Deutschland leider immer noch nicht der Fall ist. Auch das so gehört zum Frieden. Ne? Und dass alle Menschen sich respektiert fühlen, egal welcher Hautfarbe, welcher Religion, welcher Nationalität, welcher geschlechtlichen Identität. So, das gehört alles mit zum Frieden. Ne? Und ja, was mir auch, glaube ich, tatsächlich immer wichtiger ist, so dieses, die Erkenntnis, hey, ich kann nicht nach Berlin fahren und Friedrich Merz oder Lars Klingbeil sagen, Leute, tut mehr für den Frieden. Aber ich kann bei mir anfangen und in meinem Umfeld. Ne? Und dazu, das ist mir auch in Frankreich in den Jahren immer wichtiger geworden, so selbst innerlich mehr zum Frieden zu finden. Und Frieden beginnt ja, was man ja gerade auch in Ländern real versucht, mit der Entwaffnung. Siehe Stichwort Entwaffnung der Hamas, sonst gibt es gar keinen Frieden, sagt Trump. Aber mich selbst zu entwaffnen. Ne, also meine Gedanken, nicht zu denken, wenn mich einer etwas aggressiv überholt auf der Autobahn oder mich drängt, du Vollidiot, sondern das ist ja so ein negativer Gedanke, ne? Sondern Mensch, bleib doch mal ein bisschen ruhig. Ne? Hast du eine kreisende Frau im Auto, denke ich dann immer, warum hast du es eilig? So die Gedanken zu entwaffnen oder auch die Worte zu entwaffnen und die Blicke, ne? Es gibt ja diesen Satz, wenn Blicke töten können. Ne?
Ja.
Und das, also es gibt ja tatsächlich, ja. Ne? Dass man einen so anguckt. So. So, oder meine Gesten und Handlungen, weil man begegnet ja allenthalben auch, besonders in den Social Media, auch viel Häme und Hass und Aggression, ne? Was einen ja schon völlig fertig macht, wenn man es nur liest. Und womit ja auch viele wirklich fertig gemacht werden. Ne? Oder die mir völlig unverständlichen Angriffe auf Polizisten und Rettungssanitäter. Oder jetzt kam letzte Tage die Statistik raus, wie viele Politiker tatsächlich auch von welchen Parteien angegriffen werden. So, das sind ja alles völlig unfriedliche Handlungen. Ne?
Ja.
Und so, da beginnt für mich der Friede oder eben der fehlende Friede, ne? In diesen kleinen Dingen. Und ich habe tatsächlich oft ein Gedicht von Gandhi zitiert, auch in Frankreich. Das heißt, willst du Frieden in deinem, auf der Erde, braucht es Frieden in deinem Land. Willst du Frieden in deinem Land, braucht es Frieden in deiner Stadt. Willst du Frieden in deiner Stadt, braucht es Frieden in deiner Straße und dann im Haus. Ne? Mhm. Und dann bist du dir selbst. Also wenn du Frieden auf der Erde willst, braucht es Frieden im eigenen Herzen.
Fang bei dir selbst an, ja. Ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Statement, was wir jetzt zum Ende nehmen. Leider rennt uns die Zeit immer davon. Aber ich möchte nichtsdestotrotz, du hast es schon angesprochen, noch auf dein Buch zurückkommen, weil vielleicht viele, die das jetzt hören, noch die eine oder andere Frage in ihrem Kopf haben. Oder wie war das vielleicht für dich oder was hast du noch so erlebt? Deswegen würde ich das ganz gerne nur einmal noch hochhalten. Du hast wirklich all deine Erfahrungen und Gedanken damit aufgenommen, was dir begegnet ist. Und ich finde, das an sich ist schon ein Bild, was sehr viel aussagt, was man, wenn man das hier vorne drauf sieht. Also wer möchte, dieses Buch gibt es. Dieses Buch kann man holen, kann man kaufen, kann man lesen. Ist bei uns auch an der Pforte erhältlich. Und dann bleibt mir nur noch, ganz lieb Danke zu sagen. Schön, dass du wieder da warst.
Gerne.
Und dann hoffe ich, dass wir auch mit dieser kleinen Folge vielleicht ein bisschen Frieden nach draußen geben können.
Das wäre toll.
Danke. Danke.
Das war Postels Stimmen, der SMMP-Podcast.